Lieber Herr Jesus, wir wollen dir wirklich danken für deine Schöpfung, für die Natur, für die Blumen, für alles, was so schön ist. Und gleichzeitig, so wie wir es gesungen haben, wie schön muss es erst sein, wenn wir einmal bei dir sein können. Herr Jesus, wir wollen jetzt wieder die Offenbarung studieren. Und gerade dieses Buch gibt uns ja auch einen schönen Blick in die Zukunft, die neue Erde. Aber wenn wir jetzt die Posaunen uns anschauen wollen aufs Neue, dann wollen wir dich bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist an uns wirkst und wir dein Wort recht verstehen können. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Gestern haben wir uns die Frage gestellt, wie schaut denn das aus mit diesen vielen Zitaten von Ellen White, die immer wieder herangezogen werden, um auch die Offenbarung, auch die Posaunen zu erklären. Und wir haben gemerkt, da gibt's wohl ein paar Kriterien, die wir zur Anwendung bringen müssen. Nicht jedes Ellen White Zitat eignet sich dann wirklich für die Erklärung der Posaunen. Ich will noch einmal ganz kurz wiederholen, was wir uns gestern in der zweiten Stunde angeschaut haben und da dann noch einmal fortsetzen, weil wir da nicht ganz fertig geworden sind. Ihr werdet dann später noch mehr Blätter von mir bekommen, aber die teile ich dann nachher aus. Wir haben uns die Frage gestellt, wo beginnt denn diese Einleitungsszene im Himmel? Engel am Räucheraltar. Ist es der Vers 8, 1 oder Kapitel 8, Vers 2? Und wir haben uns auch die Frage gestellt, warum das alles wichtig und bedeutsam ist. Die andere Frage, da waren wir dann noch nicht ganz fertig, war, geht es hier um den täglichen Dienst oder geht es um den großen Versöhnungstag? Wir haben uns da diese unterschiedlichen Modelle kurz angeschaut. Das Teleskopmodell, das wird, wenn ich das richtig sehe, von den meisten Christen, von den meisten Bibelkommentatoren so gesehen. Also im siebten Element ist dann die nächste Siebenerreihe verborgen und öffnet sich. Wir haben allerdings gesehen, auch für das Rekapitulationsprinzip gibt es ja gute Argumente, speziell wenn ich mir den Propheten Daniel anschaue. Daniel 2, die Weltreiche, Daniel 7, die Weltreiche, Daniel 8, zumindest zum Teil wieder diese gleichen Reiche. Also auch dieses Rekapitulationsprinzip dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir haben uns dann angeschaut, wie diese Szene hier aufgebaut ist und haben festgestellt, das ist so eine chiastische Struktur, wie die Theologen das nennen. Ja? Also das geht so nach diesem Schema A, B, C, D in dem Fall und dann C, B, A noch einmal zurück. Und wenn das richtig erkannt ist, dann hat Vers 1 hier keinen Platz drinnen. Mit anderen Worten, der Vers 1 ist ein Thema und der Vers 2 beginnt eine neue Sache. Das war also mein Argument. Wir haben dann diesen Vergleich angestellt zwischen den Posaunen und den Plagen, diese Einleitungsszene. In beiden Fällen beginnt der Satz mit "und ich sah". Das kommt recht oft bei Johannes vor in der Offenbarung. Manchmal verbindet es Dinge, aber meistens trennt es Dinge und beginnt mit einem neuen Gedanken. Und bei Offenbarung 15, Vers 1 beginnt ganz eindeutig ein neuer Gedanke. Warum also auch nicht bei Kapitel 8, Vers 2? Weil die Ähnlichkeit doch sehr deutlich ist. Dann sind wir da zu einigen Details gekommen, ohne dass wir da jetzt in die Tiefe gegangen wären, weil wir dazu einfach gar nicht die Zeit wirklich haben. Josephus erwähnt eben goldene Räucherpfannen. Manche sagen eben, die goldene Räucherpfanne oder dieses goldene Räuchergefäß ist ein absoluter Beweis dafür, dass wir im Allerheiligsten sind. Aber die Praxis im ersten Jahrhundert hat anders ausgesehen. Da wurden also auch goldene Geräte draußen, außerhalb des Heiligtums verwendet. Und denken wir an Johannes, an die Geschichte von Jesus, die Gefangennahme. Wo wird Jesus hingeführt? Zum Hohepriester. Und dann möchte Petrus dort auch in diesen Vorhof hinein. Und wer ermöglicht ihm das? Johannes. Der Bibeltext sagt, weil er eben bekannt war mit dem Hohepriester. Wie genau, das wissen wir nicht. Ja? Aber wir wissen, und das ist ganz sicher, im ersten Jahrhundert bis ins Jahr 70, wo dann der Tempel zerstört wurde, waren immer die Hohenpriester Sadduzäer. Und das waren die, die das, den Priesterdienst dort geleitet haben. Die meisten Priester im Tempel waren eher auf der Seite der Sadduzäer und weniger auf der Seite der Pharisäer. Ja? Wenn also Johannes da irgendwie bekannt war, wie genau, das müssen wir offen lassen, ja, dann ist es also durchaus denkbar, dass er also selbst auch gut diesen Priesterdienst gekannt hat. Und Josephus beschreibt ihn. Der war Augenzeuge, der war selbst Priester, obwohl er auf der pharisäischen Seite war. Und er spricht eben davon, dass diese Räuchergefäße, das ist der letzte Punkt hier, eine doppelte Funktion hatten. Einerseits wurde da das Feuer von draußen vom Brandopferaltar hineingetragen zum Räucheraltar und außerdem auch dieses Räucherwerk damit transportiert. Gut, schauen wir weiter. Das ist der Altar. Das war also von mir ein Versprecher hier. Ja? Also wenn hier in Offenbarung Kapitel 8 der goldene Altar erwähnt wird, im Vers 3, das habe ich gestern offensichtlich falsch gesagt in der Hitze des Gefechtes, das, der goldene Altar, das muss der Räucheraltar sein. Das geht nicht anders. Ja? Das ist also eine wichtige Korrektur zu gestern. Da habe ich mich versprochen. Ja? Also wenn es vom goldenen Altar hier spricht, dann ist es sicher der Räucheraltar. Allerdings im Vers 3 vorher und auch nachher noch wird ja noch einmal Altar gesagt. Im Vers 5 nimmt dann der Engel vom Altar das Feuer und das könnte jetzt der Räucheraltar sein oder der Brandopferaltar. Ja? Und da war eben diese Frage, wie soll man diese Präposition hier im Griechischen deuten? Und ja, wenn ich mir so diese Liste anschaue, in den meisten Fällen wird sie mit auf übersetzt. Wobei das jetzt keine entscheidende Frage für die Auslegung ist. Ja? Am Montag habe ich euch zwei so Blätter ausgeteilt, wie man die Bibel studieren soll. Wenn ihr die noch bei der Hand habt, da habe ich auch einen Punkt über die Frage, wie man so eine Wortstudie machen kann. Und bei so einer Wortstudie, das ist die zweite Seite unter siebtens, ja, unter so einer Wortstudie, da kann man also mit der Konkordanz arbeiten oder auch mit einem Bibelprogramm. Und es ist manchmal in so einem Fall sinnvoller, nicht nur ein Einzelwort zu studieren, sondern eine Wortkombination zu studieren. Also wenn ich nur die Präposition auf studiere, ja, da habe ich ja so viele Treffer, dass ich nie eine Übersicht bekomme. Wenn ich nur das Wort stehen hernehme, werde ich wahrscheinlich auch überfordert sein, weil die Fülle der Treffer einfach zu groß ist. Aber wenn ich sage stehen auf als Wortkombination, dann habe ich also diese große Treffermenge eingegrenzt und finde dann eigentlich das, was ich suche. Ja? Und wenn wir da die Offenbarung anschauen, allein stehen auf oder stehen an, im Griechischen ist das wie gesagt das gleiche Wort, auf und an, dann findet sich dort schon einiges an Möglichkeiten. Ein anderes Beispiel, wenn ich zum Beispiel Kinder Gottes studieren möchte, wenn ich in der Konkordanz Gott suche, naja, da habe ich tausende Treffer. Und wenn ich Kind suche, da habe ich alle möglichen Kinder und nicht Kinder Gottes, nur allein. Das heißt, sinnvoll wäre es dann eigentlich, mit so einer Wortkombination zu arbeiten. Das geht mit einer gedruckten Konkordanz relativ schwierig, weil da bräuchte ich den Finger dort bei Gott und bei Kind, ja, da müsste ich immer vergleichen. Mit dem Computer geht es dann weit einfacher. Gut, also, rein theoretisch, ich möchte das jetzt offen lassen, steht der Engel am Anfang oben auf dem Altar, was aber bedeuten würde, dass es der Brandopferaltar ist. Gut. Und dann sind wir zu dieser Frage gekommen, wo wir dann nicht mehr fertig geworden sind. Geht es um den großen Versöhnungstag oder geht es um den täglichen Dienst? Und da möchte ich euch noch ein paar Argumente liefern. Immer mit dem Hintergrundverständnis, die Leute, die sagen, wir müssen hier ab 1844 rechnen oder erst mit dem Ende der Gnadenzeit, die sagen, das ist großer Versöhnungstag hier, logischerweise. Und der geht dann zu Ende, wenn der Engel das Räucherfass von sich wirft. Ja? Schauen wir uns an, welche Argumente es da gibt. Wie ist denn das hier beim großen Versöhnungstag? Der wichtigste Text ist der 3. Mose 16. Ich habe da an der Wand nicht das ganze Kapitel, das wäre jetzt zu lang, das wollen wir nicht im Detail studieren. Ich habe da nur einen wichtigen Ausschnitt genommen. Lesen wir also einmal gemeinsam, was da steht. 3. Mose 16, die Verse 12 und 13. Und er, es geht da um Aaron, und später haben das halt die hohen Priester dann fortgeführt, und er, Aaron, nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedecke und er nicht stirbt. Das ist also der Bibeltext. So, jetzt stellt sich die Frage, wie hängt es mit Offenbarung 8 möglicherweise zusammen? Was gibt es denn da an Elementen, wo wir sagen könnten, das findet sich hier in 3. Mose 16 und in Offenbarung Kapitel 8? Wir haben hier das Feuer. Was noch? Wir haben einen Altar. Wir haben die Pfanne, also genau dieses Instrument. Ja? Und wir haben natürlich auch den Rauch, der da emporsteigt. Also, wenn ich jetzt argumentieren will, Offenbarung 8 hat was mit dem großen Versöhnungstag zu tun, habe ich ein paar Argumente, wo ich sage, da sind ähnliche Dinge erwähnt. Das ist richtig. Ja? Übrigens, Altar vor dem Herrn. Welcher Altar ist das?
Das muss der Räucheraltar sein, oder? Weil vor dem Herrn ist das Beste Gottes
Leib. Vor dem Herrn? Also, großer Versöhnungstag ist für uns Adventisten ja ein vertrautes Thema. Aber welcher Altar ist dieser Altar vor dem Herrn? Also wenn wir schon dieses Thema vorher gestern angeschnitten haben, ja, auch da kommt dieser Altar vor dem Herrn vor. Ich habe mir das angeschaut. Dieser Ausdruck vor dem Herrn wird tatsächlich für den Räucheraltar und für den Brandopferaltar verwendet. Ja? Also vor dem Herrn ist leider noch nicht die Lösung für die Frage. Ja? Also auch hier könnte es durchaus sein, dass der Priester, der Hohepriester am großen Versöhnungstag von draußen, ganz draußen vom Brandopferaltar, den ganzen Weg durchs Heilige bis hinein ins Allerheiligste macht. Mit diesem Räuchergefäß, wo er dann diese glühenden Kohlen drauf hat, die braucht er ja, damit dann dieses Räucherwerk in Rauch aufgehen kann. Ja? Gut, also, wir haben gesagt, die Pfanne kommt vor, die Feuerkohlen, der Altar vor dem Herrn, der Rauch selbst natürlich, logischerweise. Das sind also Dinge, die uns hier ins Auge springen. Frage, wo wird geräuchert? In dieser Szene 3. Mose 16. Also, wir haben hier einen deutlichen Hinweis. Ja? Die Deckplatte. Was ist die Deckplatte? Das ist natürlich die Bundeslade. Das ist die Elberfelder. Ich verwende da immer, wenn ich etwas projiziere, die Elberfelder Bibel. Ja? Das ist die Bundeslade. Das ist oben dieser Gnadenthron, diese Deckplatte. Ja? Also, hier in dieser Szene, 3. Mose 16, wird eindeutig im Allerheiligsten an der Bundeslade selbst geräuchert. Das ist logisch. Ja? Wo wird geräuchert? Wo wird in Offenbarung 8 geräuchert? Wo wird in Offenbarung 8 geräuchert? In Offenbarung 8 wird eigentlich am Altar geräuchert. Du glaubst aufgrund dieses Ausdrucks? Schauen wir noch einmal zu Offenbarung Kapitel 8. Ja? Also schlagt eure Bibeln dort auf. Den Text 3. Mose 16 haben wir sowieso an der Wand. Also Offenbarung Kapitel 8. Lesen wir da Vers 2 noch einmal zur Wiederholung. Wir haben es gestern zwar schon gemacht, aber man kann sich den Bibeltext nie gut genug einprägen. Ja? Offenbarung Kapitel 8, Vers 2. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. So beginnt's. Vers 3. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und da könnte es auch heißen, auf den Altar. Ja? Und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Also wo wird geräuchert? Wo wird geräuchert? Also wir können noch weiterlesen, Vers 4. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es von dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Also wenn ich den Text so lese, ist mein Eindruck, dass dieser Engel am goldenen Altar, am Räucheraltar räuchert. Und der Räucheraltar, der steht im Heiligen. Im Allerheiligsten ist die Bundeslade. Draußen in dem größeren Abschnitt, im Heiligen, da steht eben der Leuchter, der Schaubrotetisch und der Räucheraltar. So, bitte, ja, Schwester Wolf.
Aber nach Hebräer gehört der Räucheraltar zum System des Allerheiligsten dazu.
Naja, im Hebräerbrief, da haben sich die Theologen schon lange die Frage gestellt, warum hier Paulus den versetzt. Weil eigentlich wissen wir ganz deutlich, dieser Räucheraltar ist im Heiligen. Er ist dort vorm Vorhang, also er ist so nah wie möglich zum Allerheiligsten platziert. Ja? Aber er steht eigentlich in der äußeren Abteilung im Heiligtum. Naja, der Vorhang, der ist zwar beim Tod Jesu zerrissen, aber hat das jetzt was für uns an Bedeutung, wenn wir diese Szene studieren? Das ist die Frage. Ja? Ich meine, das himmlische Heiligtum ist ja das Vorbild für das irdische Heiligtum gewesen. Mose bekommt ja den Auftrag, er soll das Heiligtum genauso bauen, wie er da dieses Modell in der Vision von Gott bekommen hat. Ja? Also er soll das so nahe wie möglich angepasst an die himmlischen Dimensionen, die wahrscheinlich viel zu groß sind, nachbauen. Ja? Ich denke, der Bibeltext ist klar, beim Tod Jesu zerreißt im irdischen Tempel in Jerusalem der Vorhang, aber reißt oben im Himmel auch irgendein Vorhang? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle. Ich bin mir da nicht so sicher, dass wir das jetzt automatisch auch auf den Himmel übertragen können. Also ich sehe hier in Offenbarung Kapitel 8 den Engel tatsächlich draußen im Heiligen seinen Dienst tun. So, Die Schwester hat sich gemeldet und dann noch du. Ja?
Bitte. Aber in Offenbarung 8, Vers 3 am Schluss steht auf dem goldenen Altar vor dem Stuhl. Bei meinem Mann steht vor dem Thron. Aber das ist ja eigentlich gleichbedeutend wie vor dem Herrn für mich.
Vor dem Herrn, wie
wo
gesagt.
Steht der Stuhl?
Oder der Thron. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, wie wir uns den himmlischen Thronsaal und das himmlische Heiligtum vorstellen müssen. Ja? Wir müssen da immer ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht das, was wir von der Bibel vom Irdischen her kennen, von der Stiftshütte damals und dann vom gebauten, aus Steinen gebauten Tempel Salomos und dann dem Tempel, den es zur Zeit Jesu gab, ja? Dass wir diese Details dann alle wieder zurücktransportieren wollen in den Himmel und sagen, naja, im Himmel war es hundertprozentig ganz genau so. Ja? Da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, dass die himmlischen Dimensionen grundsätzlich viel, 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 viel gewaltiger sind. Ja? Da stehen ja Tausende mal Tausende, Zehntausende mal Zehntausende an Engeln. Das irdische Heiligtum hat ein paar Meter gehabt, war groß und gewaltig, keine Frage. Aber die himmlische Dimension ist noch einmal eine ganz, ganz andere. Ja? Also, lassen wir mal unseren Bruder da hinten zu Wort kommen.
Ja, weil doch der Vorhof, da wo der Brandopferaltar war, ein Symbol für unsere Erde ist. Und Christus hat sich hier als Opfer hingegeben. Ja, deswegen in Offenbarung kann es nicht gehen um den Vorhof, wo der Brandopferaltar steht, sondern von dem Heiligtum, erster Teil, da wo der goldene Altar ist.
Mhm. Ja, ich meine, wenn ich mir das Wort Altar hier in Offenbarung 8 anschaue, im Vers 3, das erste Mal, da steht nur Altar. Das zweite Mal im Vers 3 steht goldener Altar. Ja? Jetzt die Frage, ist es der gleiche Altar? Ich bin mir nicht so sicher. Ja? Ich tendiere dazu, dass ich sage, das ist der Brandopferaltar und der Räucheraltar. Ja, der goldene ist, es muss der Räucheraltar sein. Ja? Und das sind sicher Fragen, die auch von den Theologen nicht alle gleich beantwortet werden würden. Ja? Aber gut, noch eine Anmerkung, bitte.
Das Brandopfer ist eigentlich... das Brandopfer ist eigentlich meine Hingabe zu Jesus, ja. Die Gebete, die ich, die der Heilige Geist mir entlockt, sagen wir mal so, die werden vom Heiligen Geist zum Heiland gebracht, also dann auf den Räucheraltar und da werden die Gebete dann durch den Heiland gereinigt sozusagen, so wie es die Ellen White schreibt im Bibelkommentar und die gereinigt bringt der Heiland dann dem Vater da. Vom Gnadenthron Gottes darf ich dann gnädige Regen erwarten. Und ich weiß nicht, ob das nämlich dieser Szene, ich habe es gestern privat auch dir gesagt, und ob diese Szene nicht auch tatsächlich da drinnen zu finden ist.
Das ist eben immer diese Frage. Wenn ich irgendwo bei Ellen White so etwas lese, sind sehr schöne Gedanken und da sollte man viel drüber nachdenken, ist es immer die Frage, interpretiert sie hier Offenbarung Kapitel 8, die ersten Verse. Ja? Oder nimmt sie einfach von dort so ein bisschen, wie wir gestern gesagt haben, im Sinne eines Echos den Wortlaut auf, aber verbindet es jetzt mit neuen Gedanken, ohne dass sie hier exegetisch Offenbarung 8 erklären möchte. Ja? Also, wenn ich hier also Offenbarung 8 lese, dann habe ich den Eindruck, es wird am Räucheraltar geräuchert vom Engel. Ja? Ob das ein Engel ist oder Jesus Christus, ist auch so eine Frage, die man diskutieren könnte. Ja? Es gibt Adventisten, die sagen, das ist ein Engel, und es gibt Adventisten, die sagen, das ist Jesus Christus. Ja? Und das ist also eine Frage, die nicht ganz so klar beantwortet werden kann. In Offenbarung Kapitel 10 kommt ja noch einmal so ein starker Engel, der da mit den Füßen auf Erde und Meer steht. Da sagt Ellen White dezidiert, das ist Jesus Christus persönlich. Ja? Hier in Offenbarung 8 gibt es eben auch Aussagen, so wie wir gestern dieses eine Zitat uns angeschaut haben. Ja? wo man schließen könnte, ja, das könnte vielleicht auch Christus sein. Aber sie sagt es nicht ganz so deutlich wie dann zu Kapitel 10. Ja? Bitte.
Nachdem nur der Priester im Heiligtum und im Allerheiligsten hantieren konnte oder etwas tun konnte, schließe ich zurück, es kann sich nur um Jesus handeln und nicht um irgendeinen Engel.
Ja, das ist ein Argument. Auf der anderen Seite, beim täglichen Dienst hat der ganz normale Priesterdienst getan und nicht der Hohepriester. Ja? Aber es war ein Priester. Gut, noch ein Argument. Das Mikrofon. Achso, Entschuldigung, jetzt ist es gerade hinten, grad, dann kommst
Moment,
du gleich nachher dran. Ja?
Kriegst es gleich. Aber man hört mich nicht. Gell? Also, ich habe mich gerade mit dem Thron Gottes nochmal beschäftigt. Und ich glaube, damit haben wir große Schwierigkeiten. Wenn wir Offenbarung 4 lesen, Vers 5, da spricht es auch etwas vom gläsernen Meer, da spricht es von den Fackeln, die vor dem Thron sind. Was ist denn der Thron? Wie sieht denn der Thron aus? Ist es ein Saal? Ist es ein? Ich weiß es nicht. Schlichtweg, ich weiß es nicht. Ich habe keine Vorstellung. Und wenn, dann ist es Spekulation. Mhm. Vielleicht klammern wir uns zu sehr fest an diesen Begriffen.
Ich glaube, wir müssen tatsächlich aufpassen. Ich gebe dir recht, wir dürfen uns nicht zu irdisch auch den himmlischen Thronsaal dann vorstellen. Ja? Ich meine, ich kann mich erinnern, ein adventistischer Theologe hat auf Englisch ein gutes Buch einmal geschrieben. Der hat sich das dann so vorgestellt, nicht? Jesus bis 1844 macht er seinen Dienst im Heiligen und ab 1844 im Allerheiligsten. Aber wie ist es jetzt mit dem Thron? Er sitzt offensichtlich auch schon vorher auf einem Thron, ja? Und ist dieser Thron dann auf Rädern, so wie Hesekiel es sieht, ja? Und der Thron fährt da von einer Abteilung in die andere. Sollen wir uns das wirklich so vorstellen, ja? Ich bin mir da leider nicht ganz so sicher, ja? Ich kann damit leben, wenn wir diese Frage auch offen lassen. Nur, wenn hier in Kapitel 8, im Vers 3, der Thron erwähnt wird, ist es für mich noch kein eindeutiges Indiz, dass wir im Allerheiligsten sind. Ja? Im Kapitel 11, dann ganz zum Schluss, ja, in der siebten Posaune, im Vers 19, das ist also offensichtlich schon die Einleitung dann für Kapitel 12, 13 und 14, da wird dann der Tempel Gottes geöffnet und das sieht Johannes tatsächlich auch die Bundeslade. Ja? Bundeslade, das ist eindeutig, das ist Allerheiligstes. Räucheraltar, Kapitel 8, ist für mich tatsächlich Heiliges, ja? Und nicht Allerheiligstes. Ja? Gut, lassen wir den Bruder da hinten und dann den Bruder da vorne zu Wort kommen.
Ja, also ich hatte bisher auch das immer miteinander vermischt, wenn ich die Zeilen so lese und dachte, goldener Altar, Altar und so weiter, das redet ja direkt nacheinander, voneinander. Das müsste doch alles das Gleiche sein. Ich sehe aber das Argument, was du dort einbringst, denn zum einen lesen wir ja in Vers 3, also 8 Vers 3, dass dort ein goldenes Räucherfass und es ist eine Aufzählung und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben und so weiter. Das heißt also, es ist eine Aneinanderreihung von Dingen, die nicht notwendigerweise dasselbe verknüpfen miteinander. Und wenn wir dann 4 und 5 anschauen, dann sehen wir, dass zum einen eben vom Räuchern, wie du sagst, gesprochen wird. Und das wird dann auch durchgeführt. Und in Vers 5 beginnt dann praktisch eine scheinbar neue Handlung, ne? Wo dann nämlich der Engel das Räucherfass nimmt, nachdem er das Räuchern eben gemacht hat und das eben stattgefunden hat. Er nimmt das Räucherfass, füllt es mit Feuer, nicht mit Räucherwerk oder etwas in der Art, sondern mit eben Feuer vom Altar. Und auch da ist wieder der kleine Unterschied, den du rausgenommen hast. Und ich kann dir da schon gut folgen. Ich meine, was das jetzt bedeutet, das weiß ich nicht.
Das ist die nächste Frage,
ne?
Genau.
Aber ich habe den Eindruck, dass da durchaus ein Bruch da ist, dass das nicht dasselbe meint. Ne?
Ja, also ich muss ganz ehrlich zugeben, ja, diese Szene, der Engel am Räucheraltar, ich nenne ihn einfach Engel, weil hier im Bibeltext Engel steht. Ja, ob das jetzt Jesus Christus ist, ist für mich durchaus eine Möglichkeit. Ich tendiere eher dazu, dass es wirklich ein Engel ist, aber das sehen die Adventisten unterschiedlich und ich will das offen lassen. Ja. Die meisten Adventisten sehen hier Heiliges, täglichen Dienst. Es gibt aber auch gute Adventisten, die wirklich also die Bibel recht auslegen wollen und auch Ellen White und alles berücksichtigen wollen. Die sehen hier den großen Versöhnungstag. Ja? Und es gibt Argumente für beide Seiten, das will ich zugeben. Für mich sind die Argumente für den täglichen Dienst allerdings stärker. Und das will ich dann noch ein bisschen ausführen. Jetzt lasse ich dich zu Wort kommen, dann würde ich sagen, lasst mich das noch ein bisschen fertig machen und dann können wir noch einmal diskutieren. Ja, bitte.
Na, interessant ist, dass wenn man im 3. Mose liest, dass das stattfindet, nachdem Aaron für sich selbst das Opfer gebracht hat, diesen Stier. Und dann geht er hinein in das Allerheiligste und nimmt dann praktisch dieses Räucherwerk mit und verbrennt es mit den Gebeten der Heiligen, mit den Gebeten des Volkes eigentlich. Er vertritt das Volk vor Gott. Und so ist es ja ein Hin- und Hergehen am Versöhnungstag, wo der Priester mal hineingeht, dann wieder herauskommt, dann den zweiten Opferdienst macht mit dem Bock und dann auch mit dem Sündenbock. Also das ist ja eine Mechanik, die da abläuft. Und vielleicht ist das auch ein bisschen von Bedeutung, wenn man das ein bisschen ins Auge fasst. Der zweite Gedanke ist der, dass man da in diesem einen Buch, Offenbarung, Gedanken über das Buch der Offenbarung, da schreibt Ellen White, zwar schreibt sie, könnten Sie in das Räucherfass des Engels blicken, das am goldenen Altar steht, vor dem vom Regenbogen umspannten Thron, dann würden Sie sehen, dass die Verdienste Jesu mit unseren Gebeten und Anstrengungen vermengt werden müssen, andernfalls sind ihre Werke oder Opfer wertlos wie die Kains. Also, dass das schon auch etwas zu tun hat mit der täglichen Verbindung zu Jesus, der letztlich dann das Werk des Christen segnet. Und dann könnte man mit dem Feuer vielleicht eben wirklich die Ausgießung des Geistes sehen, die den Menschen bewegt, der dann in die Welt hineinwirkt, in Zusammenarbeit mit Jesus.
Ja, danke. Also, du hast absolut recht, am großen Versöhnungstag ist der Hohepriester nicht nur ein einziges Mal ins Allerheiligste. Ja? Stellt euch das einmal vor. Er muss ja die Kohlen hineinbringen, er muss das Räucherwerk hineinbringen. Wie macht er das? Ja? Er hat zwei Hände. Es ist also gar nicht so einfach. Ja? Und wenn man den Text in 3. Mose 16 ganz genau liest, hat man den Eindruck, als ob der hohe Priester hier mehrmals hineingegangen ist. Ja? Er musste ja dann auch sein Gewand wechseln und so weiter. Ja? Das spielt dann alles eine Rolle. Aber da haben wir jetzt nicht die Zeit, auf diese Details einzugehen. Aber es findet mehrmals Bewegung statt. Das ist überhaupt keine Frage. Da stimme ich dir absolut zu. Und diese Aussage von Ellen White, die sagt, das ist irgendwie kontinuierlich. Das ist also jetzt täglicher Dienst dann. Das würde ja auch das mit diesen Gebeten andeuten. Das ist, sie spricht ja auch an einer anderen Stelle von der täglichen Andacht und bringt es in Verbindung mit dem Räucherwerk. Ja? Das ist also eigentlich für mich dann kontinuierlich täglicher Dienst eher. Ja? Obwohl sie wahrscheinlich hier auch wieder nur den Wortlaut aufnimmt, so im Sinne eines Echos, ohne hier wirklich den Bibeltext, Offenbarung 8, ausdrücklich interpretieren zu wollen. Also, gehen wir einen Schritt weiter und dann können wir noch einmal diskutieren. Ja? Also, wo wird geräuchert? Für mich, die Antwort lautet in 3. Mose 16 eindeutig an der Bundeslade. Die Bundeslade wird dort erwähnt, der Deckel, das ist die Bundeslade. Ja? In Offenbarung 8 wird die Bundeslade nicht erwähnt. Das müssen wir auch festhalten. Der Thron wird zwar erwähnt, aber das ist eine Sache. Wie und wo müssen wir den platzieren? Ja? Da wage ich keine endgültige Antwort. Schauen wir weiter. Für uns ist es dann auch manchmal interessant zu schauen, wie das zeitgenössische Judentum eine Sache verstanden hat. Wenn ihr da auf meine Blätter schauen wollt, das war hier unter Punkt 8, die historische Analyse. Ja? Da habe ich gesagt, wir sollten uns die Frage stellen, wer ist der Autor, wann hat er geschrieben, das hat alles irgendwo ein bisschen Bedeutung. Und dann im zweiten Abschnitt unter Punkt 8, da steht für mich historischer Kontext. Ich muss mich fragen, wie war die politische Lage, wie war die wirtschaftliche Lage, Wie waren die sozialen Gegebenheiten, die kulturellen Gegebenheiten? Wie hat die Religion ausgeschaut, die Geografie und so weiter? Ja? Und da gehört natürlich auch dazu, was sagt denn das zeitgenössische Judentum damals? Die Mischna ist also ein jüdisches altes Werk. Das ist also über längere Zeit entstanden, wurde zuerst mündlich weitergegeben vom Rabbi an seinen Schüler und vom Schüler dann auf den nächsten Schüler und wurde dann in den Jahren 70 bis 200 nach Christus endgültig schriftlich fixiert. Gehört also zu den ältesten Dingen außerhalb der Bibel, die wir haben. Ja? Und das ist also durchaus interessant, wenn man sich dort ein bisschen anschaut, wie das gehandhabt wurde, wie die Leute das damals praktiziert haben. Wie gesagt, mit 70 wird der Tempel zerstört. Mit 70 gibt es keinen Priesterdienst mehr. Der Tempel war ja nicht mehr da. Es war nicht mehr möglich. Und die Spezialisten gehen davon aus, dass das, was wir da in der Mishna lesen, obwohl es erst einige Jahrzehnte später endgültig schriftlich festgehalten wurde, spiegelt offensichtlich das wider, was vor 70 passiert ist. Weil nach 70 gab es nichts mehr, ja? Keinen Priesterdienst mehr. Schauen wir uns da die Mishna an. Ich zitiere da also wörtlich aus diesem Werk. Jetzt, es geht um den großen Versöhnungstag. Jetzt stieg er mit einer Kohlenpfanne oben auf den Altar hinauf. Das ist also der Brandopferaltar vom Zusammenhang her. Nahm dort Kohlen fort, ging herunter und stellte sie, diese Pfanne, auf den Estrich im Vorhof. Also dort beginnt's. Also der Priester, laut der Mishna, das sind also die jüdischen Anordnungen, wie der hohe Priester am großen Versöhnungstag eben hier seine Zeremonien ablaufen lassen soll. Ja? Der hohe Priester geht also ganz hinaus zum Brandopferaltar, holt dort mit einem Gerät, mit so einer Pfanne, die Kohlen und stellt sie einmal vorläufig auf den Boden hin. Ja? Dann geht's weiter. Jetzt nahm er die Schaufel in seine rechte, also es wird ganz genau gesagt, in welche Hand er das nehmen soll. Ja? Die Kelle, das ist also ein zweites Gerät, in die linke und ging in dem Tempel umher, bis er zur Lade kam. Das heißt, von draußen, vom Vorhof, mit diesen zwei Geräten in der Hand, Kohlen und Räucherwerk, geht er da durch das Heiligtum hinein, bis ins Innerste, bis in das Allerheiligste, bis er zur Lade kam. Dort angekommen, legte er die Schaufel zwischen die zwei Tragstangen, das ist die Bundeslade, und häufte das Räucherwerk auf die Kohlen. So füllte sich das Haus mit Rauch. Also das ist die Beschreibung, wie das Judentum sich den großen Versöhnungstag, eigentlich zeitgenössisch zu Johannes kann man sagen, vorgestellt hat. Also die Schaufel, das ist ein Gerät, die Kelle, da steht ein anderes hebräisches Wort dann, das ist aber so ähnlich zu denken, das sind also diese zwei Geräte, die er hier in der Hand hält, rechts und links. Wo wird geräuchert, laut Mishna? Er nimmt die Sachen draußen im Vorhof auf, geht so lang, bis er bei der Bundeslade ankommt und dort wird dann das zusammengeführt, das Räucherwerk auf diese glühenden Kohlen gelegt und dann geht erst der Rauch auf. Wo wird geräuchert? Aus meiner Sicht ganz eindeutig im Allerheiligsten vor der Bundeslade. Ja?
Entschuldigung, das entspricht ja dem eigentlich, das Räuchere, die Gebete, die feurigen Kohlen reinigend.
Von den Gebeten ist hier nicht die Rede. Ja? Also von Gebeten lesen wir hier in der Mishna nichts und auch nicht am großen Versöhnungstag. Im Bibeltext. Ja, in Offenbarung 8 lesen wir schon was von den Gebeten. Ja? Aber ich glaube eben nicht, dass es der große Versöhnungstag ist und daher möchte ich das sozusagen als Kontrast hier darstellen. Wie schaut es im täglichen Dienst aus? Ja? 2. Mose 30 und ich habe da einen Teil herausgenommen, ein paar Sachen ausgelassen, weil es sonst zu lange wäre. 2. Mose 30, die ersten Verse. Da geht es eigentlich um diese Geräte im Heiligtum, wo Mose den Auftrag bekommt, so und so sollen die ausschauen. Ja? Und dann geht es ihm um den Räucheraltar und die Frage, wie der zu verwenden ist. Was steht hier? Ferner sollst du einen Altar anfertigen zum Räuchern des Räucherwerks aus Akazienholz sollst du ihn machen. Und Aaron soll wohlriechendes Räucherwerk als Rauch aufsteigen lassen. Morgen für morgen, wenn er die Lampen zurichtet, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Auch wenn Aaron die Lampen zwischen den zwei Abenden aufsetzt, das heißt am Abend zwischen Dämmerung und bis es ganz finster ist, ja, soll er es als Rauch aufsteigen lassen. Dies sei ein regelmäßiges Räucheropfer vor dem Herrn für all eure Generationen. Ihr dürft kein fremdes Räucherwerk auf ihm darbringen, auch kein Brandopfer oder Speisopfer. Die Brandopfer waren draußen auf diesem Brandopferaltar und der Räucherwerk nur für das Räucherwerk. Naja, da könnte ich mich auch jetzt wieder fragen, gibt es da Parallelen zur Offenbarung 8? Ja, eindeutig, ja. Gibt es sicher. Ja. Wo wird geräuchert? Eindeutig am Räucheraltar. Ja. Das ist also dieser goldene Räucheraltar, der zwar aus Holz gefertigt war, aber natürlich mit Gold dann ausgekleidet und überzogen war. Ja. Wie schaut es in der Mischna aus? Auch dort wird beschrieben, wie das beim täglichen Dienst zu geschehen hatte. Ja. Ich lese das einfach und ihr könnt mitlesen. Ein Priester räumt zuerst den Räucheraltar ab und gibt alle Abfälle in einen Topf. Zuerst muss das also wieder neu hergerichtet werden. Dann nimmt ein anderer Priester, sind also mehrere hier beteiligt, ein goldenes Becken, das ist also wieder so eine Schaufel oder Pfanne oder wie auch immer, ja, ein goldenes Becken, in dem eine Schale mit Weihrauch liegt. Das ist also ein Gerät im anderen drinnen, ja. Der zuerst den Räucheraltar abräumte, geht jetzt mit einer silbernen Schaufel Kohlen vom Brandopferaltar holen und leert die Kohlen dann in eine goldene Schaufel um. Draußen Silber, drinnen im Heiligtum muss es dann Gold sein. Ja? Zu dritt gehen die Priester ins Heilige, um dann zum Höhepunkt zu kommen. Ein Priester schüttet die Kohlen aus der goldenen Schaufel auf den Räucheraltar und drückt sie mit der Schaufel nieder, dass die eben da schön drauf liegen. Dann wird der Weihrauch von einem Priester, dem täglich die Räucherhandlung ausführenden Priester, übergeben. Das sind also mehrere Priester, die zusammenarbeiten. Der geht zum Räucheraltar und gibt den Weihrauch aus seiner Schale auf die glühenden Kohlen. Dies geschieht nach der Aufforderung des eigentlich diensthabenden Priesters. Das ist also auch wieder hier nicht jetzt wortwörtlich, sondern eine Zusammenfassung dessen, was in diesem Mishnah-Traktat Tamid drinnen steht. Ja? Das ist also viel ausführlicher, das sind ein paar Seiten. Das wäre also hier zu lang gewesen im Originalwortlaut. Also wir merken, eine goldene Räucherpfanne oder ein Räuchergefäß wird auch im täglichen Dienst verwendet. Im ersten Jahrhundert. Ja? Wenn ich jetzt an Lukas Kapitel 1 denke, was passiert da? Der Priester Zacharias hat das Vorrecht, endlich hier dieses Räuchern leiten zu dürfen. Es gab tausende Priester, das hat man nur ein, zwei, dreimal höchstens in seinem Leben tun dürfen. Ja? Und der Zacharias kann das. Ja? Und da ist auch der Räucheraltar, da wird auch gebetet und dann erscheint auch der Engel. Also wenn ich Lukas 1 lese, muss ich automatisch irgendwie auch an Offenbarung 8 denken. Ja? Da sind so viele gemeinsame Elemente da. Ich glaube, und das ist jetzt meine Schlussfolgerung, dass Offenbarung 8 doch eher vom täglichen Dienst spricht. Noch einmal die Frage, wo wird geräuchert hier in der Mishna? Natürlich auch am Räucheraltar, das ist der tägliche Dienst. Ja? Noch ein Zitat von Ellen White. Ja? Und da müsste man jetzt natürlich wieder die Frage stellen, was sagt sie, wie ist das zu bewerten? Ja? Aus Patriarchen und Propheten. Das ist also ein Buch, das gegen Ende ihres Lebens endgültig fertig war. Ja? Sie hat ja das über Jahre immer wieder erweitert und ergänzt. Lesen wir einmal dieses Zitat. Als dem Apostel Johannes im Gesicht ein Blick in den himmlischen Tempel Gottes gewährt wurde, sah er dort, dass 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das ist Offenbarung Kapitel 4. Er sah einen Engel, der hatte ein goldenes Räuchergefäß und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, dass er es gebe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Thron. Offenbarung 8, Vers 3. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Hier durfte der Prophet in die erste Abteilung des himmlischen Heiligtums schauen. Und er sah dort die sieben Fackeln und Feuer und den goldenen Altar im Heiligtum durch den goldenen Leuchter und den Räucheropferaltar dargestellt. Und jetzt kommt ein neuer Gedanke. Bei einer anderen Gelegenheit wurde der Tempel des Gottes im Himmel aufgetan und Johannes blickte hinter den inneren Vorhang in das Allerheiligste. Hier sah er die Lade seines Bundes, Offenbarung 11, versinnbildlicht durch die heilige Truhe, die Mose herstellte, um in ihr das Gesetz Gottes aufzubewahren. Patriarchen und Propheten 356 im Deutschen. Da zitiert sie jetzt ausführlich Offenbarung 8, Vers 3. Ja, das steht da mittendrin in diesem Abschnitt. Sie erklärt in diesem Zusammenhang den Heiligtumsdienst, ja, Patriarchen und Propheten, Mose-Geschichte. Ja. Und wo platziert sie Offenbarung 8, Vers 3 in diesem Zitat? Sie sagt, hier durfte der Prophet in die erste Abteilung schauen. Das ist also für sie ganz klar, Offenbarung 8, 3 ist Heiligtum. Jetzt könnte man wieder fragen, wie müssen wir dieses Zitat bewerten und so weiter. Ja? Ich glaube, da gibt es nicht viel zu deuten. Für mich ist dieses Zitat, weil es auch in einem wichtigen Buch ist, das ist mehrmals überarbeitet und ergänzt worden und sicher ganz bewusst so formuliert worden. Das ist für mich eindeutig. Ja? Übrigens, dieses Zitat fast wortwörtlich gibt es auch im großen Kampf. Im großen Kampf, in einem neuen Zusammenhang, da spricht Ellen White von der Miller-Bewegung, ja, und von 1844 und von dieser Bedeutung, die dieses Jahr hat. Und dann kommt genau dieses gleiche Zitat. Und dort kommt auch wieder Offenbarung 8, Vers 3 vor. Sie spricht von 1844, ja, und trotzdem sagt sie wieder, hier durfte der Prophet in die erste Abteilung hineinschauen, ja. Dort bei 1844, wenn sie sagen wollte, Offenbarung 8, Vers 3 gehört ins Allerheiligste, dort hätte es ja gepasst, das endlich zu sagen. Aber auch dort sagt sie wieder, nein, der Prophet schaut mit Offenbarung 8, Vers 3 in die erste Abteilung. Ja? Und sie erklärt es noch einmal neu, um hier 1844 und die Bedeutung der Miller-Bewegung dann genauer zu erklären. Gut, also. Ich habe jetzt versucht vorzutragen, es gibt Argumente, Vers 1 und Vers 2, da ist eine Trennungslinie zu ziehen. Die Verse 2 bis 5, 6, da geht es aus meiner Sicht um den täglichen Dienst in erster Linie. Ja? Wenn ich jetzt also die Posaunen historisch-geschichtlich einordnen will, dann brauche ich hier nicht mit 1844 beginnen und sagen, die Posaune 1 ist dann 1844 oder vielleicht sogar noch später irgendwo nach dem Ende der Gnadenzeit, der Engel wirft das Räuchergefäß von sich, als ob hier was zu Ende ginge. So könnte man das deuten, obwohl diese Deutung auch nicht sicher ist. Ja? Also ich habe den Eindruck, Offenbarung 8 gibt nichts dafür her zu sagen, dass die Posaunen nach dem Ende der Gnadenzeit sind oder sicher nach 1844 sein müssen. Ja? Das ist also für mich hier der Punkt. Gut, ich würde sagen, nehmen wir uns noch 5 Minuten oder 7 Minuten, um diese Frage noch einmal zu diskutieren. Dann machen wir eine Pause und dann machen wir nachher mit einem neuen Gedanken weiter. Bruder Wolf, bitte.
Ja, ich habe 2 Fragen. Die erste richte ich an dich. Wenn wir so diese Zitate sehen oder lesen oder in ihren Büchern und es steht dabei in Klammer Offenbarung 8,3 oder was immer, ist das von ihr authentisch mit hineingeschrieben immer grundsätzlich oder ist das von dem Verfasser oder von dem, ist das nachher eingefügt? Hm. Ist das Original von ihr oder ist dieser Hinweis dann sozusagen von dem Verfasser? Nein, nicht vom Verfasser, sondern von dem, der es also übersetzt, druckt und so weiter.
Also, wenn ich hier dieses Zitat hernehme, das ist ja wortwörtlich der Bibeltext hier. Ja? Das ist wortwörtlich Offenbarung 8. Ja? Dieses Buch ist ja zu ihren Lebzeiten herausgekommen. Ja? Und Ellen White hat immer sehr kritisch beobachtet, was die Verlage mit ihren Büchern tun. Ja? Ich kann mich erinnern, ich habe einmal was gelesen, so als Anekdote am Rande. Ja? In diesen alten Büchern und auch in den alten deutschen Ausgaben, da sind ja immer am Anfang von jedem Kapitel Zeichnungen drinnen. Ja? Und an einer Stelle hat sich Ellen White darüber aufgeregt, dass diese Zeichnungen viel zu katholisch sind. Ja? Und hat gesagt, na, die gefallen ja nicht, man muss schauen, dass da bessere Zeichnungen reinkommen. Ja? Also mit anderen Worten, Ellen White hat sich das Endprodukt dann sehr genau noch einmal angeschaut und sehr kritisch angeschaut. Also für mich, ich kann das jetzt nicht für diese Passage bestätigen, ja, aber für mich ist klar, Ellen White hat darüber gewacht. Und sie hat ja noch gelebt ein paar Jahre oder einige Jahre. Sie hat sicher darüber gewacht, dass das so abgedruckt ist, wie es in ihrem Sinne ist. Sonst hätte man in einer neuen Ausgabe oder Auflage das dann verbessert oder verändert. Also ich habe da keinen Zweifel, das ist von ihr so gewollt.
Ja, und die zweite Frage, die stelle ich mir eher mir. Wir haben Mittwoch und sind bei der Einleitung zu den Posaunen.
Also wir bräuchten noch 3 Wochen oder 4, gell? Das ist richtig. Okay, du hast dein Mikrofon gleich ja weitergegeben an deine Frau.
Ich habe jetzt noch die Frage, in der Einleitung geht es ja im Vers 5, und der Engel nahm das Räuchergefäß und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Die Reaktion sind Donner, Stimmen, Blitze und Erdbeben. Das klingt nach Gericht, und die 7 Posaunen sind ja auch Gerichtsposaunen. Das heißt, dass diese ganze Szene noch viel, viel weiter reicht, als dass wir das tägliche im Heiligtum sehen. Denn da kommt ja noch was dazu, und ich glaube, wir müssten es schon ein bisschen weiter ausdehnen. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt die Gnadenzeit Ende hier ansetzen, sondern die kommt erst nach den Posaunen. Mhm. Und jetzt glaube ich, wenn dann die 7 Posaunen auftreten, wird hier aufgezeigt in dieser 7er Reihe, wie es zu dem kommt, was am Ende mit Vers 5 ausgedrückt wird.
Mhm. Also du sprichst jetzt das Thema Gnadenzeit an. Ja? Ich habe schon, glaube ich, einmal erwähnt, es gibt Adventisten, die sagen, diese 7 Posaunen aus Kapitel 8, 9 und 11, die gehören nach das Ende der Gnadenzeit. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ja? Und zwar deswegen, weil ich im Kapitel 9, im Schlussteil, hier so 2 Sätze lese, die ganz danach klingen, als ob hier noch Buße möglich wäre. Schlagen wir das vielleicht auf. Offenbarung Kapitel 9, die Verse 20 und 21. Wir sind da in der 6. Posaune. Ja? Also wir sind schon am Ende der Posaunen, wenn wir das lesen. Ja? Offenbarung 9, 20 und 21. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße. Ja? Und in Vers 21, und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Der Satz macht für mich nur dann Sinn, wenn auch eine Möglichkeit zur Buße noch gegeben ist. Ja? Weil wenn sowieso das Ende der Gnadenzeit früher passiert wäre, dann würde ich so einen Satz nicht mehr lesen können. Ja? Das macht für mich also wirklich nicht Sinn. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter. Gehen wir zu Kapitel 11. Ja? Gehen wir zu Kapitel 11. Ab Vers 15 haben wir dann die letzte Posaune. Ja? Das ist die allerletzte Posaune. Kapitel 10 und der erste Teil von Kapitel 11, das ist so ein Einschub. Ja? Und lesen wir da Ende dieses Einschubes, Kapitel 11, der Vers 13. Und in jener Stunde geschah ein großes Erdbeben und der 10. Teil der Stadt fiel und 7000 Menschennamen wurden in dem Erdbeben getötet. Und die übrigen gerieten in Furcht und gaben dem Gott des Himmels Ehre. Ich will jetzt nicht deuten, was dieses Erdbeben ist und wann und wie und wo, ja? Aber ich lese hier im 2. Satzteil, einige sterben zwar, aber die anderen sind so bewegt, dass sie doch noch Buße tun. Irgendwie muss dieses Zwischenstück, Kapitel 10 und erster Teil von Kapitel 11, zwischen 6. und 7. Posaune eingefügt, ja mit diesen Posaunen zu tun haben. Ja? Also ich lese aus Ende Kapitel 9, es gibt wohl noch Möglichkeit zur Buße. Und hier im Kapitel 11 ging es auch so, als ob hier Leute Buße tun. Anders kann ich den Text nicht lesen. Ja? Also das sind für mich deutliche Hinweise, dass wir mit den Posaunen noch vor dem Ende der Gnadenzeit sind. Ja? Das ist für mich also keine Frage. Ja? Da bin ich mir absolut sicher. Gut, ich sehe da hinten eine Hand. Vielleicht können wir mit dem Mikrofon nach hinten, ja.
Beim großen Versöhnungstag spricht es auch vom Blut, was einmal im Jahr an den Altar gesprengt wird, also vor die Bundeslade. Wo könnte ich das jetzt hier in Offenbarung 8 finden, in den Versen, die wir beschreiben?
Also,
falls wir da davon ausgehen sollten, dass es der große Versöhnungstag wäre.
Ja, also der Hauptgedanke in 3. Mose 16, großer Versöhnungstag, ist der, dass hier Sühne getan wird. Und da spielt eben dieses Blut eine Rolle. Und symbolisch werden ja dann von der Bundeslade die ganzen Sünden hinausgetragen und auf diesen Bock für Azazel gelegt. Ja? Also das ist eigentlich der große Versöhnungstag. Wir lesen dort nichts von diesem Räucherwerk in erster Linie. Das ist nicht Hauptthema am großen Versöhnungstag. Es kommt vor, ja, es wird geräuchert. Und wie gesagt, Offenbarung 8 hat ein bisschen etwas vielleicht auch mit dem großen Versöhnungstag zu tun. So sehen es manche Adventisten. Ich würde sagen, die andere Seite ist von der Argumentation besser abgesichert. Nämlich, dass es hier der tägliche Dienst eigentlich ist. Ja? Aber das stimmt. Man müsste das alles noch mehr im Detail studieren, aber da hat wieder unser lieber Bruder Wolf recht, nicht? Wenn wir das tun wollten, bräuchten wir wahrscheinlich mehr als nur eine Woche Kurzbibelschule. Bitte.
Aber hat der große Versöhnungstag nicht begonnen mit dem Dienst im Heiligtum? Musste sich nicht der Priester und der Hohepriester zuerst reinigen, bevor er hereinging, und dann erst ist das andere getan worden?
Am großen Versöhnungstag hat auch der ganz normale tägliche Dienst stattgefunden. Der wurde da nicht ausgesetzt. Ja? Der hat trotzdem stattgefunden. Der hat auch am großen Versöhnungstag stattgefunden. Und wenn ich das jetzt übertrage auf unser adventistisches Verständnis im himmlischen Heiligtum, Jesus mit seiner Himmelfahrt ist dort Hohepriester, aber er macht den täglichen Dienst und ab 1844 diesen Dienst des großen Versöhnungstages. Heißt das jetzt, dass er ab 1844 den anderen Dienst nicht mehr tut? Nein, er tut beides. Ja? Das stimmt ja mit dieser Symbolik gut überein. Ja? Das passt. Ja? Er tut beides. Und wenn ich da im Hebräerbrief lese, wir können da mit Freimut zum Gnadenthron treten, ja? Dann tut Jesus heute, obwohl wir nach 1844 leben, noch immer diesen Versöhnungsdienst. Ja? Aber auch 1844, da kommt jetzt eine zusätzliche Dimension dazu, dieses Untersuchungsgericht, ja? Das im Himmel stattfindet, ja nicht an uns, die wir noch leben, aber im Himmel, vorbereitend für die Wiederkunft. Ja? Und trotzdem, der tägliche Dienst läuft weiter. Das ist keine Frage. Ja? Bitte.
Mir kommt da der Gedanke, weil du sagst, das betrifft den täglichen Dienst, Offenbarung 8. Ja. Mhm. In Daniel heißt es ja, dass das Tägliche abgeschaffen wird. Nicht? Wie bringst du das jetzt mit dem in Verbindung, bitte? Ist das was anderes?
Naja, Daniel Kapitel 8, da steht eben dieses Wort Tamid, das Tägliche. Ja. Gut, da müssten wir jetzt wieder weiter ausholen, um auf diese Frage einzugehen. Dieses kleine Horn nimmt Christus etwas weg. Dieses Tamid. In manchen Bibeln steht dann das tägliche Opfer. Das Wort Opfer ist eigentlich eine Hinzufügung. Das steht im Originaltext, nicht dort. Das Tägliche steht dort eigentlich. Wer ist dieses kleine Horn? Nach unserer Interpretation das Mittelalter, die katholische Kirche, die eben hier auch einen eigenen Priester einsetzt, einen eigenen Altar hat, ein eigenes Messopfer hat und so mit der Ohrenbeichte und, Jesus Christus etwas wegnimmt, unter Anführungszeichen. Ja. Sie beanspruchen selbst den Dienst tun zu können, in Wirklichkeit ist es ja Jesus im Himmel oben, der es tut. Ja. Ja, welche Zeit ist hier angesprochen? Inklusive Mittelalter. Das ist also auch vor 1844. Das ist also auch der tägliche Dienst. Mit dem Allerheiligsten, 1844, 2300 Abendmorgen, da beginnt jetzt dann, dieser Ausdruck ist dann schwer zu übersetzen, die Rechtfertigung, die Reinigung im Himmel. Miller hat geglaubt, die Erde wird gereinigt. Und darum hat er gemeint, 1843, 1844 würde Jesus wiederkommen. Er hat noch nicht verstanden, dass oben im Himmel was passiert und nicht hier unten auf der Erde. Ja? Und trotzdem, das Wegnehmen des Täglichen, das ist ja eigentlich schon auch vor 1844 passiert. Bitte.
Also in Summe kann man praktisch sagen, dass die Ausführungen zeigen wollten, dass diese Szene, die hier stattfindet, nicht 1844 beschreibt, sondern die Zeit davor. Das bedeutet, dass die Posaunen letztlich auch Zeitabschnitte beinhalten, die vor 1844 stattfinden.
Naja, das ist jetzt eine gute Frage. Ja? Es gibt Adventisten, die sagen, aufgrund der Einleitungsvision kann ich zeitlich bestimmen, was danach folgt. Das heißt, Armin Krakulinik, die meisten von euch werden diesen Namen gehört haben, der hat es zum Beispiel gesagt. Offenbarung 8 ist großer Versöhnungstag, daher beginnen für ihn die Posaunen mit 1844. Erste Posaune ab 1844 fortlaufend. Ja?
Wir haben gesagt,
wenn ich jetzt
das
sage, das ist das Tägliche,
dann kann es auch eine Zeit vor 1844
sein. Dann kann es natürlich auch eine Zeit vorher sein. Wenn es das Tägliche ist, das Tägliche gibt es bis wann? Bis zum Ende der Gnadenzeit. Ja? Könnte es auch noch theoretisch später sein. Ja? Also, ich werde euch hier ein Blatt nachher dann austeilen. Da habe ich einige adventistische Interpretationen kurz abgedruckt und wir werden das jetzt dann in der nächsten Stunde studieren. Und dann können wir vergleichen und dann auch versuchen zu verstehen, wie früher Adventisten das schon gedeutet haben. Ja?